Ich hatte es vorhin schon erwähnt, es gab in Berlin wieder eine Berliner Ausgabe des Mainzer Mediendisputs. Diesmal unter der großen Überschrift Weiberfilme, Süßholz und Star-TV verdrängt das Seichte, das Dokumentarische. Da haben Sie ja schon ein Interview gehört. Per Twitter Comedy-Magazin können Sie dort auch die Langfassung mit Thomas Frickel, dem AG-Doc-Vorsitzenden, hören. Ich habe aber auch noch Stefan Lambi, er war auch Panel-Teilnehmer, gefragt. Er ist Journalist, Fernsehautor und Produzent. Zum Beispiel hat er den Film gemacht, Der Domino-Effekt kippt der Euro, zu sehen gewesen bei Arte und ZDF. Und zum Abschluss des Medienmagazins nochmal, ja, die spannungsreiche Frage, Dokumentarfilm, Unterhaltung, wie soll man sich entscheiden innerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems?
Nach der Diskussion kann man den Eindruck bekommen, Herr Lambi, dass der Dokumentarfilm chronisch unterfinanziert ist, dass nur ältere Kollegen drehen und dass die Sendeplätze immer geringer werden. Mein subjektiver Eindruck ist anders und man muss natürlich auch das Internet mitdenken. Da gibt es auch viele Formate, wo sich auch Leute ausprobieren und auch sogar Geld verdienen. Ist mein subjektiver Eindruck völlig so konträr mit dem, was hier auf dem Podium festgestellt wurde?
Naja, ich gebe Ihnen recht. Es gibt ausreichend Sendeplätze für dokumentarische Formate und Journalismus. Aber ich möchte widersprechen, viele von denen werden immer schlechter budgetiert. Das ist ein Problem für die Branche, irgendwann ein Problem für die Sender und am Ende natürlich auch für die Zuschauer. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass viele, nicht alle, aber viele Sendeplätze schlechter budgetiert werden als vor 3-4 Jahren.
Können Sie da irgendeine Größenordnung nennen, damit man sich mal vorstellen kann, womit kam ein Dokumentarfilm in den 80er und 90er Jahren aus und was bekommt heute jemand, der einen Film abliefert?
Nein, 80er, 90er ist nicht mein Bezugsrahmen, da habe ich auch noch nicht als Produzent gearbeitet, aber es macht keinen Sinn, Ihnen eine Zahl zu nennen, weil die Formate sehr unterschiedlich sind und die Plätze sehr unterschiedlich sind. Aber viele Plätze haben einen Rückgang von 10-20% im Budget zu verzeichnen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Was ist die Ursache? Sind es die Sportrechte oder ist es einfach, dass so viel in der Verwaltung hängen bleibt?
Es ist eine eher philosophische Frage. Also wie verstehen Programmverantwortliche ihren Sender, ihren Auftrag? Und da verschiebt sich was. Und es verschiebt sich weg vom dokumentarischen Journalismus und hin zu unterhaltenden Formaten.
Das wird erklärt dadurch, dass man auch eine gewisse Zuschauerakzeptanz berücksichtigen muss, weil die Gebührenlegitimität sich daraus erklärt, dass man für eine breite Bevölkerungsschicht Fernsehen machen muss, weil man auch von einer breiten Bevölkerungsschicht das Geld bekommt. Was setzen Sie dem entgegen?
Dagegen ist im Prinzip nichts zu sagen. Nur muss man sehen, dass Fernsehdokumentationen und Reportagen häufig mehrfach einsetzbar sind. Anders als Live-Programme. Und es passiert ja auch. Es gibt eine große Verwertungskette des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehdokumentationen werden in dieser Verwertungskette rauf und runter gesendet. Also die Verwertungsmöglichkeiten einer Dokumentation sind ungleich größer als die von Live-Unterhaltung oder Live-Sport. Also betriebswirtschaftlich ist das nicht nur sinnvoll.
Nun gab es den Vorschlag für Gottschalk Live, da eine Dokumentarschiene einzuziehen. Das wäre von der AG Doc möglicherweise sinnvoller, als dann ein anderes Unterhaltungsformat dort zu etablieren.
Ich habe es als Scherz empfunden und ist aber eine interessante Diskussion, ob nun 19.30 Uhr ein guter Sendeplatz für Dokumentationen ist. Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, da gibt es in der Tat bessere. Aber 22.45 Uhr ist auch kein guter Platz für eine Dokumentation. Das ist einfach zu spät für eine öffentliche Debatte über Themen, Stoffe, die uns alle angehen.
Spielt tatsächlich die Sendezeit noch so eine Rolle? Günter Struve, der Programmdirektor der ARD, sagte mal vor, glaube ich, 5 Jahren war das, als er diese Funktion innehatte, es gibt eigentlich gar keine Primetime, es gibt für jedes Format im Prinzip den idealen Zeitpunkt. Und der kann zum Beispiel bei Monitor 21 Uhr sein und nicht 20.15 Uhr. Der kann für einen Dokumentarfilm 22 Uhr sein, weil man da die Ruhe zu Hause hat, die Kinder ins Bett gebracht hat und sich einem Thema wie, ich sag mal, Krebs im Alter eher widmen kann als um 20.15 Uhr. Ist es tatsächlich die späte Sendezeit?
Ich würde Struve im Prinzip recht geben. Jedes Thema, jedes Format hat eine eigene Primetime. Aber ich bezweifle, dass die Primetime der Dokus eben um Mitternacht ist. Wenn Sie um 21 Uhr einen Film senden, dann hat der, wenn es gut läuft, also eine Dokumentation 3 Millionen Zuschauer, senden Sie ihn um Mitternacht, dann hat er noch 1 Million Zuschauer. Und man muss natürlich als Programmverantwortlicher, auch als Programmzulieferer, als Journalist, ein Interesse daran haben, dass die Themen, die uns wichtig sind, auch von einem großen Publikum gesehen und dann diskutiert werden und nicht mit einem Drittel der Zuschauer. Also nochmal, da verschiebt sich was in der öffentlichen Wahrnehmung. dokumentarischer Journalismus, eigentlich ein Kernbereich der öffentlich-rechtlichen Sender, wird in die Nacht verschoben.
Die Mediatheken spielen keine Rolle bei der Rezeption von Dokumentarfilmen?
Sie spielen schon eine Rolle, aber das ist ja immer noch, findet ja am Rande statt. Also genau wie Phoenix oder Arte letztlich am Rande stattfindet. Also warum sollen Dokus eigentlich immer am Rande stattfinden?
Welche Lösung haben Sie?
Ich fordere von den Sendern, dass sie die Budgets ihrer Programme und auch im Verhältnis zu den Verwaltungsausgaben transparent machen. Und dass dann eine öffentliche Diskussion darüber stattfindet, was den Zuschauern eigentlich an Programmen wichtig und wertvoll ist. Damit wäre schon eine Menge gewonnen.
Der Fernsehproduzent Stefan Lambi, und auch geladen war Johannes Unger vom RBB. Er ist Leiter der Dokumentation und Zeitgeschehenabteilung. Und er ist eigentlich eher ein Beleg dafür, dass die ARD doch nicht so homogen ist, weil es gibt einige Neuerungen zu verkünden.
Ja, wir haben ja im RBB-Fernsehen sehr gute Erfahrungen mit dokumentarischen Sendungen gemacht, sind da auch sehr erfolgreich. Ich erinnere an die großen Event-Dokus, die wir gemacht haben, 24 Stunden Berlin oder 20 Mal Brandenburg. Und das hat Mut gemacht und uns Zuversicht gemacht. Und deshalb gibt es jetzt im neuen Programmschema, dann nach dem Sommer, wir nennen es im Arbeitstitel den D-Day, also den Doku-Day, mit Dokumentation im Prinzip von 20.15 Uhr an. Da werden wir bislang erfolgreiche, schöne Sendungen und Formate machen, wie die geheimnisvollen Orte, aber auch politisch-investigative Gesellschaftsfeature. Und dann später am Abend die Zeitgeschichten, also historische Dokumentation und den künstlerischen Dokumentarfilm. Und das ist, finde ich, wirklich ein Bekenntnis des RBB für das dokumentarische Fernsehen.
Warum geht das im RBB und nicht im ersten der ARD? Warum ist man da so unterhaltungsfixiert in dieser Primetime?
Das erfordert natürlich ein bisschen Mut, das zu machen. Und man muss einfach auch gute Erfahrungen gesammelt haben. Die haben wir gemacht. Wir haben einfach schöne Projekte gemacht, haben viel Resonanz bei den Zuschauern mit den Reihen, die wir machen. Das kommt gut an. Das macht dann Mut. In der ARD und anderen Zusammenhängen ist das ein bisschen komplizierter. Da sind ja viele, viele Köche am Werk. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen die Botschaft des heutigen Abends, dass man gar nicht so viel Mut braucht für das dokumentarische Fernsehen, dass man erfolgreich sein kann und dass es schön ist, das Gute auch ins Schaufenster zu stellen.
Gibt es auch eine Chance für den Nachwuchs an diesem D-Day?
Ja, wir haben ja bereits eine gute Zusammenarbeit mit den Filmhochschulen, mit der HFF und der DFFB. Wir wollen das auch ausbauen, zusammen mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg. Darüber wollen wir in der nächsten Woche ein bisschen erzählen, deshalb bin ich noch ein bisschen zurückhaltend. Aber wir haben auch in diesem Bereich schöne Erfahrungen gemacht. Ich erinnere an das Projekt 20 Mal Brandenburg. Das waren ja künstlerische Dokumentarfilme, wo wir auch ein kleines Beiboot mit der HFF zusammen gemacht haben. Wunderbare kleine Miniaturen von Filmstudenten zum Thema Brandenburg. Jetzt im Herbst dieses Jahres wollen wir ein ähnliches Projekt machen in der ARD-Themenwoche zu dem schwierigen Thema Tod. Und wir haben die jungen Kolleginnen und Kollegen der HFF gebeten, sich zu diesem Thema Gedanken zu machen. Und dann wird es im RBB-Fernsehen ein sehr interessantes Projekt von Filmhochschulstudenten zum Thema Tod geben.
Wie sieht's aus mit der RBB-Mediathek? Hat der Dokumentarfilm einen Platz oder trifft dasselbe zu wie bei der Honecker-Doku, dass man aus Rechtegründen, weil man auch viel historisches Material benutzen wird, sicherlich in Dokus, dass man da möglicherweise im Internet gar nicht so präsent sein kann?
Ein entschiedenes sowohl als auch. Also wir freuen uns, dass es die RBB-Mediathek gibt. Sie wird auch schon stark genutzt. Viele unserer Produktionen können wir einstellen. Zum Beispiel unsere Reihe RBB Reporter oder normale Gegenwartsfeature. Aber in der Tat, Sie haben recht, wir haben oft ja rechte Probleme, weil in diesen Dokumentationen und Produktionen oder künstlerischen Dokumentarfilmen Fremdrechte und Fremdmaterialien betroffen sind. Und dann können wir oft diese Filme leider nicht in der Mediathek einstellen. Das ist ein rechtliches und damit auch ein finanzielles Problem. Aber all das, was wir machen können, tun wir. Und wir sehen auch schon an den Klickzahlen, dass das sehr gut genutzt wird. Ich sage ein Beispiel, unsere große Produktion Friedrich, ein deutscher König mit den Thalbachs als Friedrich der Große ist viele, viele tausendmal geklickt worden in der Arte-Mediathek und jetzt in unserer Mediathek. Und das ist neben den Ausstrahlungen einfach auch ein schöner Erfolg.
Johannes Unger vom RBB, Leiter der Abteilung Dokumentation und Zeitgeschehen.
Radio 1.